vielen Dank für die netten Worte. Es ist ein großes Vergnügen für mich, hier zu sein und über die Kriterien zu sprechen, die hoffentlich epochal sind. Das wird die Zeit weisen, aber gleichzeitig natürlich muss man sagen, dass das kein Werk eines Einzelnen sein kann und dass ganz im Gegenteil zum ersten Mal eine Kooperation zwischen den beiden großen Rheuma-Organisationen, dem American College of Rheumatology und der European League Against Rheumatism war, also auch das erste Mal Kriterien, die wirklich von beiden Großorganisationen auch vertreten sind und die vertreten wurden und dementsprechend auch vielleicht noch stärkeres Gewicht haben werden. Sie sehen hier Leute, die beteiligt waren, zum Teil in den zahlreichen Meetings, die im Rahmen dieses Projekts abgehalten wurden. Ich kann unmöglich alle erwähnen. Viele, vor allem die Herrschaften in weißer Farbe, haben Daten aus ihren Früharthritis-Kohorten geliefert, die eine Datenanalyse ermöglicht haben in einem ersten Schritt der Studie und in einer zweiten Phase des Projekts wurden dann sozusagen noch Konsensuselemente sozusagen aus der Erfahrung von Experten, was wichtig ist für die Entscheidung, ob eine frühe Form der Arthritis eine rheumatoide Arthritis wird oder nicht, eingeflossen sind. Und diese zwei Phasen sind letztendlich dann zusammengeführt worden. Der ganze Prozess, der jetzt wirklich nur wo ich hier nur einen Abriss geben kann, hat 3 Jahre eigentlich gedauert, von der ersten Idee und der ersten Sitzung bis zur Publikation letztendlich. Ich möchte mit den finalen Kriterien gleich anfangen. 15 Minuten erlauben wahrscheinlich jetzt nicht viel mehr als ein bisschen Detail über die Kriterien selbst und deren Anwendung zu geben und vielleicht mögliche Punkte, die Schlüsselpunkte sind und vielleicht theoretisch falsch verstanden werden können oder falsch interpretiert werden können. Es werden 4 Domains, also 4 verschiedene Bereiche vertreten in den Kriterien. Dazu gehört das Ausmaß der Gelenkbeteiligung mit einem starken Gewicht von 0 bis 5 Punkten, je nachdem, wie viele Gelenke betroffen sind und je nachdem, ob es sich um große Gelenke handelt, die naturgemäß bei der Diagnose Rheumat-Klassifikation Rheumatoide Arthritis etwas weniger Gewicht haben, punktemäßig sieht man das hier, oder ob es kleine Gelenke sind oder ob es viele kleine sind oder ob es ganz viele Gelenke sind, also eine richtig polyartikuläre Präsentation. Der zweite Bereich ist die Serologie. Da ist der Rheumafaktor, den wir aus den alten Kriterien kennen, jetzt gleichwertig mit den Antikörpern gegen citrullinierte Peptide, also gleichwertig gestellt. Damit ist der Entwicklung dieser neuen serologischen Techniken auch Rechnung getragen und gleichzeitig eine Veränderung auch durch ein dreistufiges System, das negative, nämlich für beide Antikörper negative Patienten gegenüberstellt, Leuten, die schwach positiv oder hoch positiv sind. Wir sehen, es gibt 2 oder 3 Punkte, je nachdem, wie hoch der Titer ist. Ich gehe dann vielleicht noch kurz darauf ein, wie das definiert ist. Die Symptomdauer kann einen zusätzlichen Punkt geben und eine Akutphasenerhöhung, sei es durch ein CRP klassischerweise oder eine Blutsenkung, Blutsenkungsgeschwindigkeit, größer als die Norm, kann einen weiteren Punkt geben. Jetzt braucht man 6 oder mehr Punkte auf dieser Skala, um eine rheumatoide Arthritis klassifizieren zu können. Die Patienten, die weniger als 6 Punkte haben, haben nicht zwangsläufig keine rheumatoide Arthritis, sie sind halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht klassifizierbar. Das heißt aber gleichzeitig, dass sie prospektiv klassifizierbar sein könnten bei der nächsten Visite, wenn sich neue Symptome hinzugesellen, aber auch retrospektiv, das heißt, wenn Patienten jetzt vielleicht die Kriterien nicht erfüllen, aber dokumentierte Befunde haben zu bestimmten Domänen, die hier vertreten sind, dann kann man die natürlich auch berücksichtigen. Was ist eigentlich neu? Wie Sie sehen, die alten Kriterien waren die 4 aus den 7. Die Morgensteifigkeit ist draußen, die ist bei der Datenanalyse rausgeflogen, war nicht prädiktiv für die rheumatoide Arthritis in der Datenanalyse. Dann haben wir ja bei den alten Kriterien ja die drei oder mehr Gelenkregionen gehabt, die Symmetrie und die kleinen Gelenke. Und die sind hier nicht in derselben Form, aber in gewisser Weise ist hier auch ein Fokus auf kleine Gelenke. Da gibt es mehr Punkte für kleine Gelenke und es ist ein Fokus für Polyarthritis, wie schon erwähnt. Also auch die drei oder mehr Gelenkregionen sind irgendwie doch analog zu sehen. Was draußen ist, ist, dass man Symmetrie jetzt ein so starkes Gewicht gibt, wie sie es letztendlich in den alten Kriterien hatte, nämlich noch gleichwertig wie Rheumafaktor letztendlich. Wenn wir uns anschauen, die Serologie, wie schon erwähnt, neu die Anti-CCP-Antikörper, neu das dreistufige System, wo man einen zusätzlichen Punkt noch bekommen kann, wenn man wirklich hochpositiv ist. Und Rheumaknoten sind draußen und natürlich die radiologischen Kriterien sind draußen. Denn das war ja das große Problem der alten Kriterien, dass wir hier ein Outcome hatten, als Teil eines Klassifikationssystems und das wollten wir hier verhindern. Welche Personen sollen überhaupt getestet werden, klassifiziert werden? Jetzt kann man sagen, ganz unten ist die Population, das wäre ein Test, also ein Screening-Test. Man kann sagen, Risikopopulation, Verwandte von Leuten mit Personen mit Rheumatoid Arthritis, also selektives Screening. Man kann sagen, Patienten vielleicht, die rheumatische Symptome haben, sei es auch nur Arthralgien unspezifischer Art, Patienten mit Arthritis, also eine Schwellung. Wir haben uns letztendlich, da wir die Klassifikation der rheumatoiden Arthritis erzielen wollen, relativ spezifisch für zwei Einschlusskriterien erwähnt. Und das ist die Spitze dieses Dreiecks, die Arthritis ohne andere Diagnose. Und das heißt, links, Patient hat zumindest ein klinisch eindeutig geschwollenes Gelenk. Also das muss ein Patient haben, wenn man eine Patientin haben, bevor man sie zu klassifizieren versucht. Und gleichzeitig sollte das Bild der Arthritis nicht klar oder eindeutig durch eine andere Erkrankung erklärbar sein. Das ist in gewisser Weise ein Exklusionskriterium. Das heißt aber nur, dass wir nicht den Gichtanfall versuchen, verzweifelt zu klassifizieren als rheumatoide Arthritis. Also eine klare und eindeutig andere Erkrankung, die das verursacht, sollte hier auch berücksichtigt werden und nicht versucht werden zu klassifizieren. Spezielle Szenarien sind Patienten mit langer Krankheitsanamnese, die zum Rheumatologen kommen und noch nie beim Arzt waren vielleicht und noch keine Dokumentation haben. Es kann sein, dass diese Patienten sozusagen ausgebrannt sind und dadurch nicht mehr klassifizierbar sind. In diesen Patienten kann man ein Aktivröntgen verwenden und sieht man dort typische Erosionen für die rheumatoide Arthritis, dann kann man die Patienten direkt klassifizieren auf Basis dieses Endpunkts der Erosion, dieses Outcomes. Ein anderes Szenario, das auch immer wieder als Frage aufgeworfen wird, wenn ein Patient klassifizierbar ist und man behandelt ihn oder sie, dann kann es ja sein, dass die Klassifikation plötzlich nicht mehr erfüllt ist. Das ist ganz logisch. Die Klassifikationskriterien sind keine Verlaufskriterien oder Verlaufsmarker. Wenn man klassifizierbar war und behandelt wird, hat man natürlich weiterhin die Klassifikation der rheumatoiden Arthritis. Und das war ja bei den alten Kriterien nicht anders. Ein vielleicht Kommentar noch zur Klassifikation versus Diagnose. Ich habe das Wort Klassifikation heute oft gesagt, weil es sehr wichtig ist, das auch zu transportieren, dass es keine Diagnosekriterien sind. Klassifikation, wie Sie hier veranschaulicht sehen, hat die Zielgruppe sehr gut definiert und kleiner. Wir haben diese Spitze, dieses Dreiecks gesehen, wo wirklich nur für die oberste Gruppe diese Kriterien gelten. Wenn wir diese Gruppe dann diese Kriterien anwenden, dann finden wir manche mit Erkrankung, manche ohne Erkrankung. Auf der anderen Seite haben wir für die Diagnose eine sehr große, schlechter definierbare Gruppe an allen möglichen Personen. Und das mögen auch wirklich Angehörige von Patienten sein, die rheumatoide Arthritis haben. Und hier kann man an dieser Gruppe eine klinische Diagnose etablieren aufgrund der Expertise des Rheumatologen. Und diese Klassifikation kann natürlich übereinstimmen mit der Diagnose und sie muss natürlich nicht. Und das letztlich Entscheidende ist nicht, was hier rauskommt, sondern das, was hier rauskommt. Die Klassifikation kann natürlich dem Arzt helfen, der Ärztin helfen, die ein Bild zu bekommen, ist der Patient theoretisch klassifizierbar oder nicht, aber die letzte Diagnose bleibt beim Rheumatologen. Die Definitionen werde ich mal kurz überspringen, weil ich vor 2 Minuten vor Beginn der Präsentation erfahren habe, dass ich keine 30 Minuten habe. Das ist eine andere Form der Darstellung der Kriterien, wirkt etwas komplexer, ist in Wahrheit dasselbe wie die Tabelle für Personen, die gerne Entscheidungsbäume haben, fängt man an mit dem Kriterium der Gelenksbeteiligung und arbeitet sich sozusagen durch Ja-Nein-Entscheidungsäste hinunter und kommt dann entweder an den Punkt, einen grünen Punkt mit der Rheumatoiden Arthritis oder an einen roten, wo man die Klassifikation nicht erfüllen kann. 2 Beispiele zu Szenarien, wo diese Klassifikationskriterien nicht funktionieren könnten. Das ist einmal die aktivierte Arthrose, kommt immer wieder als Beispiel, wenn man die Kriterien präsentiert. Das wäre ein Patient, eine Patientin mit langjähriger Fingerpolyarthrose zum Beispiel, mit entzündlicher Aktivierung eines Pipgelenks, Druckschmerz an vielen Gelenken. Und was ich heute auslassen musste, ist die genaue Definition der Gelenkbeteiligung. Diese inkludiert dann nicht nur die Schwellung, sondern auch den Druckschmerz. Und es ist auch möglich, mittels Magnetresonanz oder Ultraschall zusätzliche Gelenke zu identifizieren und bei der ersten Kategorie zu berücksichtigen. Das heißt, hier der Druckschmerz der PIPs, IP1 und der Knie werden berücksichtigt und man kann somit auf eine sehr große Gelenkbeteiligung kommen. Wir haben das Einschlusskriterium des geschwollenen Gelenks durch die entzündliche Aktivierung erfüllt und somit kann man diese Patientin theoretisch klassifizieren. Und dann haben wir auch gleich 5 Punkte für die erste Kategorie. Bei den erwartungsgemäß seronegativen Erscheinungsbild gibt es 0 Punkte für die Serologie, aber es gibt natürlich eine lange Anamnese, normale Akutphasenparameter, die hier jetzt auch schon nicht mehr ins Gewicht spielen, weil wir haben die 6 Punkte theoretisch schon erfüllt. Das heißt, hier könnte man eine falsch positive Klassifikation theoretisch könnte eine solche zustande kommen. Falsch negative Klassifikation ist möglich bei der frühen seronegativen Form der Arthritis, die sich durchaus typisch mit symmetrischer Schwellung der Metacarpopharyngealgelenke beidseits präsentiert. 3 Punkte gibt es dafür. Wenn man aber dann seronegativ ist, hat man letztendlich keinen Punkt in dieser Kategorie. Und selbst wenn die Symptomdauer passen würde und die Akutphase erhöht wäre, kann man im seronegativen Fall nur mit der Top-Kategorie der Gelenke es schaffen, klassifiziert zu werden. Sobald man nur 4 bis 10 Gelenke hat und nicht mehr als 10, ist es nicht möglich. Also auch hier Risiko einer falsch negativen Klassifikation. Zum Abschluss noch 3 wichtige Punkte, die ich jetzt gebracht habe in der Präsentation, zusätzlich zu der Tabelle der Klassifikation. Das eine ist, dass wir über Klassifikation sprechen und nicht über Diagnose. Ich glaube, das ist sehr wichtig auch zu beherzigen. Die Klassifikationskriterien können den Rheumatologen helfen, die Diagnose zu stellen, sind aber nicht gleich Diagnosekriterien. Röntgenuntersuchungen, habe ich auch erwähnt, sind nicht mehr notwendig, aber sie können bei Patienten mit langer Anamnese und ohne Dokumente, ohne Befunde helfen, nämlich dann, wenn sie wirklich schon Erosionen und Spätschäden der Erkrankung zeigen, diese Patienten direkt zu klassifizieren. Und die Exklusionskriterien, ich habe erwähnt, das 2. Einschlusskriterium war, einerseits war es geschwollen, das geschwollene Gelenk musste vorhanden sein, andererseits keine andere Erkrankung, das besser erklären. Das ist natürlich etwas, was auch oft zu Verwirrung führt. Wie gesagt, dies gilt nur, um wirklich klare andere Präsentationen davor zu schützen, als Rheumatoide Arthritis klassifiziert zu werden. Das ist auch schon mein letztes Slide. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.